Es gibt so eine Reihe von netten kleinen Bildchen, Liebe ist. Kennt man, also ich habe das früher, also eine Bildzeitung. Und vielleicht auch eine andere, keine Ahnung. Ne? Also es gibt so eine, taucht immer mal auf, so Liebe ist, ne? So zwei Paare und dann alles Mögliche, was so an netten Ideen weitergegeben wird. Was ist das Symbol der Liebe? Herz, genau. Jetzt ein bisschen mehr so in die florale Richtung. Eine rote Rose. Und was blüht zurzeit überall? Rosen. Und ich bin heute Morgen bei uns auch. Also ich hätte eigentlich ein Foto oder eigentlich. Aber ich habe gedacht, ich bringe lieber eine richtige Rose mit, als Anschauungsmaterial. Eine rote Rose als Symbol der Liebe bin ich heute Morgen. War ich noch ein bisschen müde, aber ich denke, ich habe die beste gefunden. Die beste getroffen.
Das Gesetz, da waren sich viele einig, hat keine Geltung mehr.
Auch ethische Fragen, wie ein Christ leben sollte, waren Teil dieses Streits in Korinth. Um den Gottesdienst wurde gestritten, welche Gaben sollten da vorkommen, welche nicht, was ist das Wichtigste und wie kriegen wir das hin, dass wir wirklich gemeinsam einen Gottesdienst feiern. Die Gottesdienste fanden abends statt, nach getaner Arbeit. Und sie begannen im Normalfall mit einem Essen. Und es gab auch in Korinth Leute, die privilegiert waren, die entweder weniger arbeiten mussten, gar nicht arbeiten mussten, die waren schon mal etwas eher da und begannen schon mal mit dem Abendessen, das dann später in ein Abendmahl überleitete. Und natürlich später kamen die, die Überstunden machen mussten und etwas später dazu kamen und waren natürlich verärgert über die, die schon mal angefangen hatten. Dicke Luft in Korinth, heiße Streitgespräche und so kam es, dass sich Parteien gebildet haben. Und mitten in diesem Streit, in dieser Auseinandersetzung, in diesem Gemeindekrach, stellt Paulus diesen starken, schweren Text von der Liebe hinein, in den Mittelpunkt. Wie eine Richtschnur, an der sich alle reiben können, an der sich alle ausrichten können. Wie ein Kompass, der seinen nächsten Schritt anzeigt. Worauf kommt es Paulus an? Drei Sachen sind mir aufgefallen in diesem Text. Ein erstes, Gnadengaben ohne Liebe machen keinen Sinn. Die beste Gabe, wenn sie nicht mit dieser Liebe Gottes ausgeübt wird, angewandt wird, ist für die Katz. Das kann man besonders in Versen 1 bis 3 feststellen. Und machen wir uns nichts vor, auch Christen können stolz sein, sich über andere erheben. Stolze Prediger, Musiker, Leiter, es gibt sogar stolze Beter. Nicht selten sind es auch begabte Christen, die dazu neigen, die auf andere schimpfen oder wenigstens den Kopf über sie schütteln, wenn sie nicht das Gleiche tun wie sie, die selber sehr begabt sind. Da hilft einer ständig in der Gemeinde mit, putzt und fegt und dient und investiert viel Zeit und sieht auf andere herab, die das nicht so machen. Da leitet jemand einen Gottesdienst, moderiert, betet laut von vorn, betet frei, was ja für uns ja fast normal ist, und kann diejenigen überhaupt nicht verstehen, die nicht laut beten und vor der Gemeinde stehen können. Gabenprojektion ist so, ist das der Begriff dafür. Ich bin begabt. Mir fällt irgendetwas leicht. Und ich verstehe nicht, warum es anderen auch nicht leicht fällt, das Gleiche so zu tun wie ich. Aber er hat vielleicht diese Gabe nicht. Und ich erlaube mir ein Urteil über ihn, anstatt einfach meine Gabe einzubringen. Und die Gemeinde, die Leute in Korinth hatten viele Gaben. Sie hatten verschiedene Verkündigungsgaben zum Ersten. Sie hatten nicht nur einen Prediger, es gab Propheten, Lehrer, Leute mit besonderer Weisheit und Erkenntnis unter ihnen. Sie hatten zum anderen verschiedene Leitungsgaben, es gab nicht nur einen Leiter. Sie hatten Leute, die in der Gemeinde aus dem Wort Gottes heraus Impulse geben konnten. Sie hatten Leute, die einiges gut organisieren konnten. Sie hatten Leute, die in die Zukunft dachten, die Visionen für die Gemeinde hatten. Sie hatten zum dritten verschiedene Gebetsgaben. Leute, die in Zungen beten konnten, die treu ihre Fürbitte halten konnten für andere. Es gab Menschen, die beteten und die erlebt haben, dass Kranke auch gesund wurden. Und zum Letzten, sie hatten auch mehrere diakonische Gaben. Menschen, die einfach angefasst haben, die mitgeholfen hatten, wo Hilfe nötig war. Sie hatten die Gabe des Dienens. Oder andere, die vielleicht Geld den Ärmeren gaben. Wenn jemand in Not war, konnte er sich an sie wenden. Sie hatten die Gabe des Lebens. Und, was ich so ein bisschen den Hammer finde, es gab Leute, Christen, die sich für Sklaven einsetzten. Also das klingt jetzt noch nicht so spektakulär, gab Christen, die sich selber, die so einen Sklaven ausgelöst hatten, die sich, wenn irgendein Sklave krank war, dann musste der weiterarbeiten und das war quasi wie sein Todesurteil. Und dann gab es Christen, die haben sich anstelle des Sklaven bei dem Herrn eingemietet und haben den ausgelöst in der Zeit, damit er wieder gesund werden konnte. Sind sozusagen selber Sklaven für diese Übergangsfrist geworden. Lass ihn frei, ich werde dein Sklave, bis der wieder gesund ist. Die Korinther waren an für sich gut aufgestellt. Sie hatten Manpower. Alles das, was Christen in einer Gemeinde haben können. Aber sie stritten untereinander, welche Gabe wie eingesetzt werden müsste, welche Gabe vielleicht die wichtigste sei. Und so sind diese Gaben untereinander in Verbindung mit den Menschen, die sie haben, in Konkurrenz geraten. Und da schreibt Paulus den Korinther: Ohne Liebe, die von Gott kommt, könnt ihr einsetzen, was ihr wollt. Es ist nicht schlimm, aber es ist zweitrangig, es ist alles nichts. Gnadengaben ohne Liebe sind wertlos. Der Vers 1, den du gerade gelesen hast, weißt du doch nicht. Wenn ich in verschiedenen Sprachen von Menschen und in Sprachen der Engel reden könnte und ich hätte keine Liebe, dann wäre ich ein tönernes Erz und eine klingende Schelle. Dann würde ich quasi nur Lärm machen, laut sein, aber nichts davon hervorbringen, was andere aufbaut, tröstet, ermutigt und vielleicht auch ermahnt. Das tönerne Erz und die klingende Schelle waren Musikinstrumente, die keine Melodie hervorgebracht haben, die mehr so zum Rhythmus eingesetzt wurden. Also die waren nicht schön, aber man brauchte sie irgendwie auch. Also zweitklassige Instrumente. Die haben also im günstigsten Fall Rhythmus hervorgegeben. Aber singen konnte man nicht nach Liebe. Ohne Liebe kannst du predigen, eine Gruppe leiten, andere unterweisen und es klingt wie Blech auf Blech, wenn es ohne die Liebe Gottes geschieht. Und ich denke, jeder von uns, der irgendwie mit anderen zu tun hat, eine Gruppe leitet, wird nicht schwarz-weiß, das nicht niemals nie ohne die Liebe Gottes tun wollen. Und trotzdem geraten wir vielleicht, gerade in den Dingen, die wir gut können, wo sich Routine einstellt, unbemerkt, hier oder da, vielleicht ein bisschen dahin, dass wir das mit der Liebe Gottes so ein bisschen hinten anstellen. Ja, Gott kann auch noch seine Liebe dazu tun, dann sind wir beide perfekt. Also ich glaube, das ist ein schleichender Prozess. Es nimmt sich keiner von uns vor, die Liebe Gottes in den Dingen, die wir tun, einfach rauszulassen. Aber da, wo wir etwas besonders gut können, dann stehen wir in der Gefahr, dass wir das ohne Gott, ohne seine Liebe tun wollen. Ohne dass wir vielleicht mehr. Vers 2, wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse des Glaubens wüsste. Alle Geheimnisse des Glaubens wüsste. Das klingt gut, diese Laune. Alle Geheimnisse des Glaubens. Und alle Erkenntnis hätte die Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Nichts für das Reich Gottes. Nichts für die Gemeinde, nichts für die Menschen in dieser Welt. Vielleicht wäre ich hochbegabt, aber ich spalte die Gemeinde. Ich weiß es besser, weil ich ja diese Weisheit habe. Ich gehe mit anderen ins Gericht, wenn ich nicht diese Liebe habe von Gott. Ich habe immer Recht, naja, zumindest meistens. Und wer Recht hat, hat scheinbar auch das Recht zu streiten. Und der Vers 3, auch in der Diakonie, im Dienen, hinterfragt Paulus das Handeln der Leute in Korinth. Selbst gute Taten, die äußerlich gut aussehen, die sich gut machen, die gut ankommen, die vielleicht mehr bewirken, als wenn einer in prophetischen Worten redet. Jemandem konkret Geld geben, ihm helfen, ihm Zeit schenken, das hat doch so eine ganz direkte Auswirkung, das kommt doch gut. Du besuchst Kranke, du lässt keine Chance aus, es anderen zu erzählen. Du unterstützt finanziell andere Menschen und tust es so ein bisschen von oben herab. Der andere merkt das, glaube ich. machst dabei den anderen zu einem Objekt. Ohne Liebe, sagt Paulus, ist das alles nichts. Die Liebe ist der Führerschein, der da, die Gottes Geist uns gibt. Man kann mit den besten Begabungen andere Menschen umfahren, andere in ihrem Glauben gefährden und letztendlich einer ganzen Gemeinde schaden. Und interessanterweise, ist auch meine Erfahrung, sind es die begabten Menschen, die das Potenzial haben, die ganze Gemeinde kaputt zu machen, zu spalten. Aber die Gnadengaben helfen uns, das zu tun, was Jesus getan haben will. Die Gnadengaben, die Gaben Gottes sollen uns helfen, das zu tun, was Jesus sonst, wenn er hier gewesen wäre, selber getan hätte. Die Liebe hilft uns, so zu sein, wie Jesus ist und wie er uns haben möchte. Alles andere, heißt es am Ende des Textes, hört einmal auf. Alles andere verliert irgendwann seine Bedeutung. In der Ewigkeit brauchen wir wahrscheinlich keine Prediger, keine Leiter, keine Seelsorger mehr. Aber wer liebt und das tut, was Gott schon jetzt getan haben möchte, dann das wird er auch in Ewigkeit weiter tun können. Ein zweiter Gedanke in den Versen 4 und 7 zu finden, da geht es um das Wesen der Liebe. Was ist denn diese Liebe? Was macht diese Liebe aus? Die Liebe ist langmütig und freundlich, beginnt Paulus. Und das ist wie so eine Überschrift für alles, was danach über diese Liebe Gottes ausgesagt wird. Die Liebe hat einen langen Mut für andere Menschen. Die Liebe hat viel Geduld. Sie hört nicht auf, freundlich zu sein. Ist dem anderen wohlgesonnen. Vor Menschen, die lieben, braucht man keine Angst haben. Braucht man sich nicht zu fürchten. Und Paulus zählt interessanterweise, um das noch weiter zu verdeutlichen, Verneinungen auf. Normalerweise wird immer empfohlen, das nicht in Verneinungen auszudrücken. Wahrscheinlich war der Paulus nie auf so einem Rhetorikseminar. Aber er hat 8 Verneinungen und die bringen so ein bisschen Abwechslung in den Text. Und diese Verneinungen sind wie ein Maßband, wie ein Spiegel für die eigene Liebe. Die Liebe, erstens, eifert nicht. Das heißt, sie redet nicht heftig gegen jemand oder gegen etwas. Liebe muss nicht Recht haben. Zweitens, die Liebe prahlt nicht. Drittens, die Liebe bläst sich nicht auf. Wer liebt, braucht sich selbst nicht größer zu machen, als er ist. Wer liebt, puppt sich nicht auf, wenn er eigentlich leer ist. Wer liebt, kann auch klein einem anderen gegenüber sein und bleiben. Es geht ihm doch nicht so sehr um sich selbst. Viertens, die Liebe handelt nicht ungehörig. Sie ist anständig, sie zeigt Respekt. Sie ist taktvoll, sie tut nichts, was andere beschämt. Fünftens, die Liebe sucht nicht das Ihre. Wer liebt, setzt seine Gaben nicht für eigene oder nicht in erster Linie für eigene Interessen und Ziele ein. Dass letztendlich das rüberkommt, was ich gern mache. Und was ich schon immer mal in der Gemeinde etabliert haben wollte. Wer liebt, ist frei, die Bedürfnisse des anderen höher zu sehen als meine eigenen Bedürfnisse. Die nicht ausblenden, darum soll es nicht gehen. Sechstens, die Liebe lässt sich nicht zum Zorn reizen. Im Alten Testament, im Buch der Sprüche, lesen wir: Lass ab vom Streit, ehe er losbricht. Sage Stopp zu dir selbst oder vielleicht auch zum anderen. Höre auf zu argumentieren, höre nur noch zu und beende das Gespräch, wenn du merkst, dass da irgendwas in dir hochkocht oder dass der andere sich vielleicht angegriffen fühlt. Die Liebe lässt sich nicht zum Zorn reizen. Das siebte, Liebe, die Liebe rechnet das Böse nicht an. Wer liebt, kann keinen anderen, der ihm Unrecht getan hat, aus seiner Schuld festhalten, in seiner Schuld festhalten. Er hat es nicht nötig, Recht zu haben, aufzurechnen haben und am Ende selber fehlerfrei gut dazustehen. Wer liebt, trägt das Böse nicht nach. Liebe führt kein Buch. Liebe ist kein Buchhalter. Sie handelt nicht danach, was andere für ihr Unrecht getan haben. Die Liebe hat eine 6 Mathematik. Weil sie nicht rechnen kann, was sie getan hat und was andere getan haben. Liebe macht einen Schlussstrich. Und die 8. Verleihung. Die Liebe freut sich nicht am Unrecht. Liebe ist nicht schadenfroh. Egal, wer es ist, dem etwas Schlechtes passiert. Die Liebe freut sich nicht darüber. Mit diesen 8 Aussagen, die so in diesem stilistischen Mittel der Verleihung von Paulus geschrieben sind, möchte er aufzeigen und uns einladen, genauso zu lieben. Sie soll ein Spiegel sein, ein Ansporn, ein Trainingsprogramm. Sie soll ein Ziel sein und eine Möglichkeit, unser Christsein effektiv und gut hier zu leben. Und wenn wir das trainiert haben, brauchen wir uns im Himmel gar nicht mehr umstellen. Wir können das einfach so weitermachen. Da gelten die gleichen Liebesregeln. Wahrscheinlich automatisch. Und ein letzter Punkt. Liebe ist nicht gleich Liebe. Kann sein, dass der eine oder andere, der schon zu diesem Thema Liebe was gehört hat, das schon mal gehört hat. Das Hohelied der Liebe beschreibt eine besondere Liebe. Es ist die Liebe, mit der Gott uns liebt, die von Gott kommt, die wir nicht selber von uns aus machen können. Aber interessanterweise stellt Gott uns seine Liebe zur Verfügung und wir können sie so ein bisschen wie so ein Speicher aufnehmen. Aber ich glaube, die Verweildauer ist jetzt nicht so ein extremer guter Speicher. Bei Autobatterien geht es ja immer, bei Elektroautos geht es ja immer darum, dass diese möglichst lange halten, dass man möglichst eine lange Reichweite hat mit den Elektroautos. Und ich glaube, unsere Batterien sind gar nicht so schlecht, um eigentlich ganz viel von der Liebe Gottes aufzunehmen. Und das Tolle ist, die Liebe von Gott, die hört nicht auf und macht den Hahn dazu, sondern die wird weiter in uns hineinlaufen. Und damit wir nicht überlaufen, damit es nicht überall kleckert, haben wir die Möglichkeit, diese Liebe auch wieder anderen weiterzugeben. Und das ist, von außen gesehen klingt das nach einer sehr kniffligen Sache, sozusagen die menschliche Liebe zu unterscheiden von der Liebe, die von Gott kommt. Aber wenn du als Christ unterwegs bist, wenn du damit rechnest, dass Gottes Geist in dir lebt, dann hast du ja keinen Hebel, den du umlegen musst. Hier handle ich nach der menschlichen Liebe. Ach nein, das will ich ja gar nicht, soll ich ja gar nicht. Und wie kann ich jetzt die Liebe Gottes einzapfen? Also ich glaube, das ist in uns ganz schön vermischt. Und im Deutschen reden wir immer nur von Liebe. Wenn im Neuen Testament im Griechischen Liebe steht, dann ist es nur ganz gut, wenn man wüsste, was da steht. Es gibt ja eben diese drei Möglichkeiten, was da stehen kann, wenn für uns nur Liebe da steht. Das erste, Philia, die menschliche Liebe, ist so etwas wie Freundschaft, jemanden gern haben. Der Philanthrop ist einer der Menschen. Das zweite, was da steht, kann Eros, das zweite Wort. Damals hatte Eros noch eine viel größere, viel breitere Bedeutung, ein Streben nach Glück, nach Lebensfreude. Eros ist aber auch das, was so ein bisschen hängen geblieben ist in Bahnhofsvierteln, die lustvolle Liebe, die begehrende Liebe zwischen Mann und Frau. Und das dritte, und darum geht es in diesem Text, 1. Korinther 13, ist die Agape, die Liebe die Gott aber nicht für sich bunkert, sondern reichlich austeilen möchte. Und in uns steckt Philia, Eros und auch Agape, hoffe ich zumindest. Die Agape, Jesus und alle Schreiber des Neuen Testaments reden von dieser Liebe, von der Agape, von der bedingungslosen Liebe. Sie schenken Liebe, die eben nicht aufrechnet. Hier, mal so. Wer hat mir das getan? Wer hat mir das zum Geburtstag geschenkt? Also muss ich ihm beim nächsten Mal auch so und so viel schenken. Doch das ist nicht Agape. Und der Unterschied ist, Eros und Philia werden gelockt. Das, was sie lieben, die Frauen, die Wissenschaft und Natur, das reizt. Das reizt jemanden, das zu mögen, das zu lieben. Aber Agape ist nicht etwas, was mich lockt. Die Agape, die Liebe Gottes, ist etwas, was Gott schenkt und was ich bedingungslos und frei einsetzen kann. Diese Liebe ist in unser Herz geschenkt. Sie liebt einfach, weil der andere es braucht. Nicht, weil ich mich damit gut fühlen möchte. Sie liebt, weil sie es will. Sie will nicht, sie braucht nicht von außen gelockt, gereizt werden. Sie ist schon da. Sie kommt von Gott in mich hinein und im günstigsten Fall zum nächsten weiter. In Vers 7, diese Liebe, die Agape, sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Sie ist keine Liebe, von der wir von uns aus als natürliche Menschen fähig wären. Gott hat die Liebe, die Agape, ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Heißt es in Römer 5, Vers 5. Das ist sozusagen die Kaufgarantie für diese Liebe. Sie ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und Gott erträgt uns immer. Gott gibt uns Hoffnung und er gibt uns nie auf. Wir könnten auch anstelle der Liebe Jesus einsetzen. Also, genau, eigentlich habe ich den gestrigen ganzen Tag überlegt, soll ich jetzt Lukas den Text nochmal vorlesen lassen mit Jesus? Ich sage, nee, wir haben heute Abend mal, das wird jetzt zu lang, aber das kann man gut machen. Das klingt nicht nur gut, das klingt auch richtig, wenn wir statt die Liebe Jesus einsetzen würden. Jesus ist geduldig, Jesus ist freundlich. Jesus kennt keinen Neid. Jesus spielt sich nicht auf. Jesus ist nicht eingebildet. Jesus verhält sich nicht taktlos. Diese Liebe, mit der wir geliebt werden, die will durch uns auf andere Menschen übergehen. Und Jesus lehrt uns. Gott ist Liebe, sagt er in 1. Johannes 4 durch Johannes. Gott ist Liebe und wer in seiner Liebe bleibt, der bleibt auch in Gott und Gott in ihm. Paulus schließt dieses Hohelied der Liebe mit diesem gewichtigen Satz. So bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Was ist das Größte? Die Liebe. Der Glaube glaubt, aber einmal wird er sehen können. Die Hoffnung hofft, aber einmal braucht es keine Hoffnung mehr. Die Liebe liebt jetzt.